Ich möchte alle herzlich begrüßen, auch von meiner Seite. Ich freue mich, heute Morgen bei euch sein zu dürfen und habe mich im Vorfeld gefreut, liebe Geschwister wieder mal zu treffen nach längerer Zeit. Das Thema heute, der Gott aller Gnade. Wer mit offenen Augen durch die Zeit geht und lebt, der merkt, dass wir in einer Zeit leben, die uns ziemlich herausfordert. In den letzten Jahren hat uns Corona ja schon gezeigt, dass wir nicht alles in der Kontrolle haben, alles unter Kontrolle haben. Und in der Gegenwart erleben wir diesen Krieg in Europa mit globalen Machtverschiebungen, mit unabsehbaren Folgen, Teuerungen, weltweite Naturkatastrophen, Klimawandel und so weiter. Und in dem allem leben wir mit einem Mainstream, der uns vorschreiben will, was man denken und wie wir leben sollen. Wir wissen sicher, wie Rost auf Metalle einen zersetzenden Einfluss ausübt. Genauso ist das für mich ein Bild, wie der Mainstream unserer Zeit einen zersetzenden Einfluss auf biblische Werte ausübt. Werte, die unsere westliche Kultur seit vielen Jahren prägen. Das Denken und Handeln unserer Gesellschaft weist zunehmend auch antichristliche Strukturen auf und fordert uns als Christen heraus. Will Gott uns etwas sagen durch die Krisen und Entwicklungen, die diese Welt zurzeit global erlebt? C.S. Lewis hat es einmal so auf den Punkt gebracht: Gott flüstert in unseren Freuden, in unseren Schmerzen aber ruft er laut. Sie sind sein Megafon, eine taube Welt aufzuwecken. Denn Gott ist immer noch Gott, derselbe. Der Psalmist sagt in Psalm 46, 11, erkennt, dass ich allein Gott bin. Vielleicht will er uns sagen, dass wir so nicht weitermachen sollen. Zu diesem Thema ein Wort aus 1. Petrus 5, 10 bis 11. Der Gott aller Gnade aber, der euch durch Jesus Christus dazu berufen hat, an seiner ewigen Herrlichkeit teilzuhaben, auch wenn ihr jetzt für eine kurze Zeit leiden müsst, dieser Gott wird euch mit allem versehen, was ihr nötig habt. Er wird euch im Glauben stärken, euch Kraft verleihen, eure Füße auf festen Boden stellen. Ihm gehört die Macht für immer und ewig. Amen. Aussagen, die für Kinder Gottes gewaltige Verheißungen in sich bergen, berufen an seiner ewigen Herrlichkeit teilzunehmen. Könnt ihr euch das vorstellen? Das übertrifft unsere Vorstellungen bei weitem. Aber dann kommt auch ein anderer Hinweis, damit möchte ich beginnen. Petrus schreibt, auch wenn ihr jetzt für eine kurze Zeit leiden müsst. Dieser Hinweis löst Fragen aus. Was wollte Petrus genau sagen? Den Hintergrund, die Historie müssen wir dazu ein bisschen kennen. Nach dem damaligen historischen Stadtbrand in Rom dachten viele Römer, Nero habe Rom angezündet, um seine Baulust weiter oder neu zu entfachen. Damit lagen sie, so viel man heute aus der Forschung weiß, ja auch richtig. Aber Nero wählte sich Sündenböcke aus, um seine Schandtat zu überdecken. Und was war naheliegender für ihn, als die Christen zu beschuldigen, die sowieso bereits verhasst waren, weil sie mit den Juden in Verbindung gebracht wurden. Und so wurde in Windeseile das Gerücht verbreitet, dass Christen das Feuer gelegt hatten. Es begann eine grausame Verfolgung in allen Gebieten, die dem Römischen Reich unterstanden. Und auch die Christen, an die dieser Brief damals gerichtet war, sind betroffen. Nun mag man denken, so etwas wird ja heute nicht mehr vorkommen. Wirklich nicht. Wenn ich die weltweite Entwicklung anschaue, leiden in 144 Ländern der Welt Christen heute schon wegen ihres Glaubens, werden diskriminiert, vertrieben und ermordet und zu unschuldigen Sündenböcken gemacht. Gründe findet man nämlich immer. Wenn man Sündenböcke sucht, findet man sie gern unter den sogenannten Ewiggestrigen, den Christen, die immer noch an den einen Gott glauben. Die glauben immer noch, dass ihr Glaube an Jesus Christus rettet. Die glauben, dass Gott der Schöpfer des Weltalls ist. Die glauben, dass er Mann und Frau füreinander geschaffen hat. Und sie glauben, dass Abtreibung Mord ist. Verschwörungstheorien gibt es heute immer mehr. Und so breitet sich Angst und Unsicherheit aus und fördert die Suche nach Sündenböcken. Nichts Neues übrigens in der Weltgeschichte. Und wer weiß, was wir Christen in Europa morgen auf uns zukommt. Alle Tage Sonnenschein ist nicht versprochen, schrieb ein Theologe kürzlich zum Thema Leiden. Und im Philipperbrief schreibt Paulus, euch ist es im Blick auf Christus geschenkt worden, nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Also, hier ist von geschenkt die Rede. Wie das Leiden war nicht Teil der ursprünglichen Schöpfungsordnung Gottes. Es gab kein Leid auf der Welt, bevor der Mensch sich gegen Gott auflehnte. Aber die Konsequenzen aus dieser Handlung tragen wir auch heute noch. So ist auch manches persönliche Leid eine Folge, dass wir Gott aus unserem Leben ausgeschlossen haben und nicht auf ihn hören. Und doch ist nicht alles Leid die Folge persönlicher Sünde. Das sehen wir zum Beispiel drastisch bei Hiob. Auch Jesus selbst weiß das automatische Verknüpfen wollen von Sünde und Leid ausdrücklich als verkehrt zurück. Zum Beispiel bei der Frage der Jünger bei einem Blinden, wer hat gesündigt? Jesus sagt, weder noch. Außerdem macht er in Lukas 13 deutlich, dass Naturkatastrophen nicht zwangsläufig immer eine Form von Gottes Gericht darstellen. Und Petrus zieht in seinem Brief auch eine klare Trennungslinie zwischen Leiden als Folge persönlicher Schuld, Leiden, das nichts mit unserer Sünde zu tun hat, und der Möglichkeit, Gutes zu tun und dafür zu leiden. Gott kann Leid benutzen, uns Gutes zu tun, uns zu Christus zu ziehen. Und weiter kann er Leid benutzen, um uns als Christen zur Reife zu bringen, um unser Leben fruchtbar zu machen. Leiden, um seine guten Pläne in uns zur Ausführung zu bringen. Beispiel Josef im Alten Testament. Oder um unseren christlichen Charakter zu formen. Vielleicht möchte er uns ja auch trainieren für die zukünftige Herrschaft, an der er uns beteiligt. Also Leiden, doch ein Geschenk. Jemand hat es einmal so gesagt, für Christen, die in der Nachfolge Jesu stehen, gibt es keine Ferien vom Kreuz. Und Jesus selbst sagte, will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf. Und wenn du dein Leben Jesus anvertraut hast, hast du Anteil an seinem ganzen Leben. Und das schließt Freude und Traurigkeit, Leiden und Trost, Sieg und Kampf, Erhöhung und Erniedrigung ein. Alle Dimensionen des Lebens, die Jesus durchlebte, durchleben auch wir in einem gewissen Maß. Paulus sagt in 2. Korinther 1,5, denn wie die Leiden des Christus sich reichlich über uns ergießen, so fließt auch durch Christus reichlich unser Trost. Ein Zitat von Richard Watson, britischer Theologe aus dem 18. Jahrhundert, ist eine Überlegung wert. Tatsache ist, dass diejenigen, die die Liebe Gottes am meisten erfahren, oft auch am meisten leiden müssen. Wenn Lavendel zerstoßen wird, entfaltet er erst seinen vollen Duft. Wir mögen versucht sein, dem Leiden auszuweichen und zu sagen, ich fühle mich so, wie ich bin, eigentlich recht wohl, bitte lass mich in Ruhe. Aber nach C.S. Lewis würde das bedeuten, dass wir Gott bitten, uns weniger zu lieben. Und doch gibt es auch immer noch Schweres, das wir nicht verstehen. Und das auch mit keinem der erwähnten Gründe zu erklären ist. Weil wir einfach überfordert sind, auf dem Niveau Gottes zu denken. Wenn wir meinen, dass wir alles verstehen, maßen wir uns an, Gott zu sein. Aber daran sollten wir unbedingt denken, wenn wir durch Leiden gehen. Gott nimmt teil an deinem, an meinem, an unserem Leiden. Und das Wissen um Jesu Leiden nimmt Leiden aus dem Leid. Wir sind mit unserem Schmerz nie allein. Wenn wir leiden, leidet Gott auch mit uns. Und es tönt in manchen Lebensberichten an, dass die tiefsten Erfahrungen des Glaubens Menschen in Leiden, in Krisenzeiten gemacht haben. Sie haben oft keine Antwort, aber sie haben Gott im Leiden erlebt. Glauben und Vertrauen ist mehr als das Finden einer Erklärung. Gott kommt in unser Leid, weil er uns, dich und mich, liebt. Meine persönliche Erfahrung ist, dass mir Leiden und Krisenzeiten im Resultat entscheidend geholfen haben, Gott näher zu kommen und geistlich zu wachsen. Und sie haben mich bewahrt vor falschen Entscheidungen. Auch als Kind und junger Mensch habe ich das so erlebt. Wobei es mir erst im Rückblick klar geworden ist. Das ist ja nicht selten so, dass einem die Wege des Herrn oder was er zugelassen hat, erst im Rückblick klar werden und wir dann auch für diese Wegstrecken, die nicht leicht waren, danken können. Im Moment wird in Deutschland das Thema Verschickungskinder aufgearbeitet. Sogar die Landesregierung von Niedersachsen ist daran beteiligt. Ich war mit 11 Jahren auch betroffen, 14 Wochen sozusagen zur Erholung. Man kann auch sagen, schlimmer als Rekrutenschule und ich habe Prügel bekommen und so weiter. Aber etwas habe ich in diesen 14 Wochen erlebt. Ich hatte Heimweh schon zu meinen Eltern, zu meinem Zuhause, aber genauso Heimweh hatte ich zur Gemeinde. Weil ich die Gemeinde als Kind erlebt habe, als etwas, das mir Geborgenheit, Liebe, Schutz gegeben hat. Und das, was Gott damals in mein Herz gelegt habe, als ich nach Hause gekommen bin, habe ich mich gefreut, das erste Mal wieder in die Gemeinde zu gehen, als 11-Jähriger. Diese Liebe zur Gemeinde habe ich mein ganzes Leben lang behalten. Nächstes Jahr werde ich 80 Jahre, aber ich liebe die Gemeinde und ich liebe die Gemeinschaft. Und ihr Lieben, habt Acht auf euch gegenseitig, dass ihr euch als Gemeinde tragt, Liebe entgegenbringt. Entscheidende Weichenstellung geschehen im oder nach dem Leiden, die Gott bestätigte und segnete. Und tröstlich ist ja, dass Petrus hier in seinem Brief schreibt, dass Leiden nur eine kleine Zeit dauert. Wenn wir das mit der ewigen Herrlichkeit vergleichen, dann erscheinen uns die Anfechtungen unseres Lebens weniger als kurz. Gott ist der, der die Übersicht hat, die Kontrolle hat und die Dauer bestimmt. Paulus schreibt ja an die Römer, ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Das ist die Zusage Gottes. Glaubst du das? Glauben wir das? Und jetzt die Frage, wer ist dieser Gott aller Gnade, der solche Versprechungen abgibt? Er wird am Anfang unseres Bibeltextes ebenso genannt, der Gott aller Gnade, oder Neue Genfer übersetzt, der euch seine Gnade auf jede erdenkliche Weise erfahren lässt. Und dieser wunderschöne Titel, Gott aller Gnade, erinnert uns daran, dass sein Handeln mit uns nicht darauf beruht, was wir verdient hätten, sondern auf seiner gnädigen und liebevollen Haltung uns gegenüber, auf jede erdenkliche Weise. Was bedeutet das? Gott ist gerecht, Gott ist unbestechlich. Diese Attribute gehören zu seinem Wesen. Wenn er Gnade übt, dann kann der gerechte Gott nicht einfach die Gerechtigkeit links liegen lassen. Bei Gott gibt es keine Gnade ohne Gerechtigkeit. Seine Gnade ist auch keine billige Gnade. Es stimmt nicht, dass Gott Gnade vor Recht ergehen lässt. Seine Barmherzigkeit, seine Gnade gibt es nie auf Kosten des Rechts. Am Kreuz von Golgatha hat uns Gott gezeigt, was die Folgen der Sünde ausgelöst haben. Gericht, mein und dein Gericht. Aber es hat nicht uns getroffen, sondern seinen einzigen geliebten Sohn Jesus Christus. Die Strafe liegt auf ihm, dass wir Frieden hätten, du und ich. Gott ist nicht einfach tolerant gewesen. Er hat Gericht über unsere Sündenverfehlungen kommen lassen. Und Jesaja hat das prophetisch ausgesagt. Zion wird durch Recht erlöst werden und seine Bekehrten durch Gerechtigkeit. Aber dieses gerechte Gericht eines gerechten Gottes traf nicht die, die es verdient hatten. Es traf Jesus. Gott hat die Folgen deiner Sünde seinen Sohn treffen lassen. Eine sehr, sehr teure Gnade. Man kann sie sich nicht kaufen. Man kann sie sich auch nicht verdienen. Vergiss den Gedanken, dass du Gott durch deine guten Taten gnädig stimmst. Auch nicht durch das Halten der 10 Gebote, obwohl es gut ist, wenn du es tust. Nicht aus Werken werden wir gerechtfertigt, schreibt Paulus, sondern es ist Gottes Werk. Niemand soll sich rühmen. Die vorlaufende, freie und souveräne Gnade Gottes war es, die auch dich gezogen hat, damit du sein Kind werden konntest. Ob dir das nun bewusst ist oder nicht, aber so war es. Du bist vor Grundlegung der Welt in Christus auserwählt. Und wir wissen nicht warum, aber wir dürfen uns der Gnade Gottes erfreuen und den Namen unseres Erretters Jesus Christus loben und preisen, wie wir es vorher im Lobpreis auch getan haben. Und er ist es, der in seiner Gnade in deinem Leben am Werk ist, dass du Jesus ähnlicher wirst. Auch wenn wir manchmal nicht den Durchblick haben, Gott hat ihn. Und er wird denen, die ihn lieben, alles, auch wirklich alles, eben auch Leiden und Krisen unseres Lebens zum Guten mitwirken lassen. Seine Gnade geht noch weiter, sie hat weitere Folgen. Und hier beginnt eine Reihe von Verheißungen. Verheißung Nummer 1. Der Gott aller Gnade aber, der euch durch Jesus Christus dazu berufen hat, an seiner ewigen Herrlichkeit teilzuhaben. Er hat berufen. Es war Gnade, die uns zu Christen machte. Es war ganz und gar Gottes Wirken. Haben wir es verdient? Nein, es macht uns demütig. Aber ich frage mich, gibt es eine höhere Stellung, die ein Mensch erreichen kann, als die von Gott berufen zu sein, um an seiner ewigen Herrlichkeit teilzuhaben? Wer es fassen kann, der fasse es. Was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört hat, und was in keines Menschenherz gekommen ist, das hat Gott, der Gott aller Gnade, denen bereitet, die ihn lieben. Liebst du ihn? Bist du nicht sicher? Höre, er liebt dich so sehr, dass er Jesus für dich sterben ließ. Das neue Leben beginnt nicht mit unserer Leistung, sondern mit Gottes Berufung. Mit seiner Gnade. Wir leben unter einer neuen Herrschaft. Wir gehören zu ihm. Wir sind untrennbar mit ihm verbunden. zu Königen und Priestern gemacht, im gleichen Brief des Petrus erwähnt. Ein neuer Stand ist unser geworden. Gott entschädigt uns reichlich für unser Leid. Und wenn es hier heißt, an seiner Gottes ewigen Herrlichkeit teilzuhaben, dann übertrifft das alles andere. Auch die Wegstrecken, die uns, solange wir hier sind, Kummer machen. Im Kolosserbrief heißt es, jetzt ist dieses Leben den Blicken der Menschen verborgen. Doch wenn Christus euer Leben in seiner Herrlichkeit erscheint, wird sichtbar werden, dass ihr an seiner Herrlichkeit teilhabt. Was für eine Verheißung. Im schönen Lied, du sollst nicht müde werden, heißt es, wir werden sein wie die Träumenden, die noch nicht fassen, was sie sehen. Wir werden lachen und glücklich sein, wenn wir vor Jesus stehen. Und vor aller Augen wird unser Glaube und unser Weg mit Christus gerechtfertigt. Diese Verheißung ermöglicht uns, weiter als auf alles Leid dieses Lebens, auf eine Zeit zu sehen, wenn wir bei Jesus sind und für immer Anteil an seiner Herrlichkeit haben werden. Das ist kein billiger Trost. Das ist real die Wahrheit des Wortes. Was immer wir auch hier erleiden, es ist nicht zu vergleichen mit dieser Herrlichkeit. Nicht vertraut sein mit der verheißenen himmlischen Herrlichkeit birgt die Gefahr in sich, dass unsere Herzen an den Dingen einer vergänglichen Welt hängen und die erfüllende Gemeinschaft mit unserem Herrn darunter leidet. Aber wir dürfen wissen, und das sollten wir in jeder Situation festhalten, er, der Gott der Gnade, aber der in euch ein gutes Werk begonnen hat, wird es auch zur Vollendung bringen bis zum Tag des Messias, Jesus. Und Jesaja hat es in einer Vision gesehen. Und diese Verse sind so kostbar. Freuen, ja freuen will ich mich in dem Herrn. Jubeln soll meine Seele in meinem Gott, denn er hat mich bekleidet mit Kleidern des Heils, den Mantel der Gerechtigkeit mir umgetan. Wie der Bräutigam sich nach Priesterart mit dem Kopfschmuck und wie die Braut sich mit ihrem Geschmeide schmückt. Welch eine Bekleidung. Und welch eine Bekleidung hat der himmlische Bräutigam Jesus Christus für seine Braut, seine Gemeinde bereit. Kleider des Heils, ein Mantel der Gerechtigkeit. Was macht die größte Freude einer Braut aus? Sich für den Bräutigam rein und keusch zu halten. Keiner von beiden lässt es zu, dass sich ein anderer in ihre Beziehung stellt. Jungfräulich will die Braut bleiben. Das heißt rein. Das Leben der Braut ist dem Bräutigam gewidmet. Und die Frage, die sich mir und uns daraus stellt, in Bezug auf unser Stand zu Jesus, unserem Heiland und Herrn, zu unserem himmlischen Bräutigam, leben wir standesgemäß. Die zweite Verheißung, dieser Gott aller Gnade, aber wird euch mit allem versehen, was ihr nötig habt. Mit allem versehen, was wir nötig haben, nicht was wir gerne hätten, was wir nötig haben. Ja, was haben wir denn nötig? Also ich habe mich oft dabei ertappt, dass ich meinte, dies oder jenes nötig zu haben und im Nachhinein hat es sich als Irrtum erwiesen. Jesus sagt in der Bergpredigt, euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn darum bittet. Glauben wir, dass Gott besser weiß, als wir selbst, was wir nötig haben? Das ist die Frage, ob wir ihm, was das betrifft, auch vertrauen. Und ob wir dann Frieden finden in dem, was uns vielleicht gerade umtreibt. Ihr Lieben, das kann sehr, sehr befreiend sein. Doch vermute ich, dass wir in dieser Herausforderung noch lebenslang Lernende bleiben. Obwohl wir eigentlich völlig entspannt mit dieser Frage umgehen können. Weil ich wiederhole es nochmals. Gott wird uns mit allem versehen, was wir nötig haben. Nicht, was wir meinen, nötig zu haben, sondern was wir wirklich nötig haben. Vollkommen machen übersetzt Elberfelder für was vollkommen machen, zum Beispiel für die zukünftigen Aufgaben in seinem Reich. Denn wir werden nicht untätig sein bei Jesus, sondern mit ihm regieren. Die Verheißung 3. Er, der Gott aller Gnade, aber wird euch im Glauben stärken, fest werden. Stahl wird im Feuer gehärtet. Leiden macht uns fester. Es hilft uns, unter Druck auszuhalten. Das ist dasselbe Wort, das Jesus gegenüber Petrus verwendete, nachdem er für ihn gebetet hatte, dass sein Glauben nicht aufhöre. Stärke deine Brüder. Aus dem Leiden erwächst eine besondere Zubereitung, Läuterung und Festigung unseres Glaubens. Und die Stärke unseres Glaubens wird in der Zukunft gefragt sein. Sie wird sich daran äußern, was Jesus seiner Gemeinde in Philadelphia schreibt. Du hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Es kann gut sein, dass in Zukunft etwas kostet, dran zu bleiben. Aber um zu widerstehen, wie es Petrus schreibt, widersteht dem Widersacher, ist es nötig, resistent zu sein gegenüber allen Verführungen. Und für die junge Generation ist das in der Gegenwart auch nicht immer einfach. Jeder von uns braucht die Nähe zu Jesus. Ich bin im Moment daran, eine Predigt vorzubereiten unter dem Titel In der Gegenwart Gottes leben, weil mir das so wichtig geworden ist in der momentanen Zeit. Jeder von uns braucht die Nähe zu Jesus. Verheißung 4. Er, der Gott aller Gnade, aber wird euch Kraft verleihen. Ja, welche Kraft? Kraft von oben, so lernen wir es aus der Bibel, wird in äußerer Schwachheit getan. Manchmal braucht es unser Erkennen, dass wir am Ende unserer Möglichkeiten angekommen sind und beginnen, mit Gott zu rechnen. Hat nicht Martin Luther das so schön ausgedrückt in seinem Lied? Ein feste Burg ist unser Gott. Mit unserer Macht ist nicht getan. Wir sind gar bald verloren. Es streit für uns der rechte Mann, den Gott selbst hat erkoren. Fragst du, wer es ist? Er ist Jesus Christ. Haben wir schon in der Volksschule gelernt. Und später am Martins singen vor den Haustüren dieses wunderschöne Lied. Die vorbehaltlose Auslieferung unseres Lebens an Jesus Christus ist notwendig, damit der Heilige Geist der Kraft uns erfüllen kann. Es geht um nicht weniger als um die Hingabe unseres ganzen Lebens ohne Vorbehalte. Wir haben nur ein Leben und das ist ihm geweiht. Ihm einen Teil unseres Lebens vorenthalten, ist armselig. Wenn man sich als Christ bekennen will, Gott misstrauen, entehrt ihn. Vielleicht bist du müde geworden im Kampf des Glaubens. Höre, was Jesaja sagt, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Und Kolosser 1,11 heißt, er, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, wird euch mit der ganzen Kraft ausrüsten, die er braucht, um in jeder Situation standhaft und geduldig zu bleiben. Verheißung 5. Dieser Gott aller Gnade wird eure Füße auf festen Boden stellen. Auf welchem Fundament stehst du? In den Psalmen finden wir den Ausdruck eines schlüpfrigen Bodens. Das ist gefährlich, weil es keinen Halt gibt. Der Mainstream unserer Zeit kommt mir vor wie ein schlüpfriger Boden, der überhaupt keinen Halt mehr gibt. Ja, auch in der säkularisierten Christenheit leiden immer mehr grundlegende Wahrheiten der Bibel, dass sie nicht mehr verbindlich angesehen werden. Es ist ziemlich schlüpfrig geworden in der liberalen Theologie. Der Prozess eines großen Abfalls vom biblisch fundierten Glauben und seinen Werten ist nicht nur in den ganz großen Landeskirchen zu finden. Es gibt immer auch Ausnahmen, wie bei euch in Altstätten natürlich. Das ist eine gesegnete Kirchgemeinde. Aber er ist auch dabei, in gewisse freikirchliche Kreise hineinzukommen. Paulus sagt, einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, Jesus Christus. Diesen Boden, dieses Fundament ist wahrlich ein sicherer Boden, der nicht wankt, fundamental gegründet in der Wahrheit seines Wortes. Auf diesen Felsen ist unser Glaube gegründet. Verlass es nie, bezweifle es nicht, die Verheißungen und Zusagen des Wortes Gottes. Sie sind Amen und Ja und Amen in Christus Jesus. Unser Gott sitzt im Regiment und es möge keiner glauben oder den Gedanken bewegen, dass ihm etwas entglitten sei. Er allein ist es, der die Fäden zieht, hinter den Abläufen unseres Lebens, auch dann, wenn wir es nicht verstehen. Steht er, der lebendige Gott, unser Vater, der Gott der Vorhersehung. Und wenn du gerade in einer Situation bist, dass du vielleicht sagst, vieles erscheint mir dunkel und rätselhaft, vertraue ihm. Er weiß, was er tut, manchmal auch zulässt. Sein Handeln ist immer begründet in der Liebe. Und das Resultat ist Segen. Denke an einen handgeknüpften Teppich. Auf der Rückseite siehst du ein wirres Durcheinander von Fäden. Aber wenn er fertig geknüpft ist und du die Vorderseite anschaust, siehst du ein wunderbares und vollkommenes Muster. Ein Bild für manches Leben. Zum Abschluss Quintessenz nochmals zum Einleitungsgedanken. Wir sollten die Zeit erkennen, in der wir leben und was heute abgeht in unserer Welt. Ein Vers von Paulus an die Römer. Bei dem allem seid euch bewusst, in was für einer entscheidenden Zeit wir leben. Unsere Rettung ist jetzt noch näher als damals, als wir zum Glauben kamen. Und es ist höchste Zeit, dass ihr aus dem Schlaf aufwacht. Mein Eindruck ist, dass Gott uns ruft. Er will dich und mich erwecken, dass wir bereit sind, uns in der noch bleibenden Zeit von ihm brauchen zu lassen, Licht und Salz zu sein. Paulus spricht von Himmelslichtern, gleichzeitig mit seiner baldigen Wiederkunft rechnen. Wie antwortest du darauf? Möchte mit Gebet abschließen. Herr Jesus Christus, wir danken dir für die Wahrheit deines Wortes. Sie schließt uns auf, wer du wirklich bist, ein treuer, wunderbarer Herr, der sich für uns gegeben hat. Denn dir ist uns alles geschenkt. Und wir gehen einer Zukunft entgegen, wie wir aus dem Wort gehört haben, die wir gar nicht beschreiben können, wie wunderbar es sein wird, bei dir zu sein, unseren Erlöser und Herrn zu sehen, wie du wirklich bist, dich anzubeten und dir mit unserem ganzen Leben Danke zu sagen. Und das möchten wir heute schon. Und du möchtest uns führen und leiten und uns Gnade dazu geben. Wir brauchen dich, Herr, deine Nähe, deine Geborgenheit und bitten dich, dass du uns segnest und bewahrst auf dem Weg mit dir. Amen. Als nächstes kommt das Abendmahl, das wir feiern dürfen. Und Brot und Wein gibt uns ja wieder einen neuen Impuls, daran zu denken, was es Jesus kostete, dass er sich für uns hingegeben hat. Es ist immer wieder auch eine neue Möglichkeit, sich Jesus neu hinzugeben, als Antwort, als Dank auf seine Hingabe für uns. Und dazu möchte ich euch herzlich ermutigen. Danke.